jetzt das Gebet gesungen. Herr, öffne mir die Augen, das Herz und stell dir vor, Jesus erhört dieses Gebet jetzt. Dass er uns einfach öffnet. Wir haben ja nicht die Erwartung jetzt, dass wir einfach jetzt eine Erscheinung haben und Jesus vor uns steht in seiner ganzen Größe und Herrlichkeit. Ich glaube, das könnten wir gar nicht ertragen. Ist auch nicht so der Plan, wie Gott sich offenbaren möchte. Aber wenn wir sein Wort lesen, wenn wir zusammen sind und diesen Wunsch haben, dann dürfen wir das erleben, dass wir ein Stück von dieser Herrlichkeit Gottes sehen dürfen. Und dann darf sich etwas in unserem Leben bewegen. Wir sind zurückgekommen zum Kolosserbrief und ich habe ein bisschen Hemmungen gehabt, euch den Text abzugeben. Boah, so viele Worte. Aber ihr müsst keine Angst haben. Ich lasse diesen Text einfach aufleuchten. Vielleicht gelingt es uns, einfach so einzutauchen, dass er so lebendig wird vor uns, wie Paulus es einmal formuliert hat. Ich habe euch Jesus vor Augen gemalt. Da war eben auch Jesus nicht jetzt äußerlich sichtbar, aber mit seinen Worten, was er gesagt hat über Jesus, so entstand so wie ein so etwas Fantastisches. Und so wollen wir in diesen Text eintauchen. Wir sind hier zusammen als Gemeinde. Ich freue mich einfach an der Gemeinde. Ich freue mich an jeder Gemeinde, die mit Jesus unterwegs sind. Ich liebe die Gemeinde und bin so dankbar, dass da Menschen sind, die das gleiche Ziel, das gleiche Anliegen haben. Diese gemeinsamen Erfahrungen. Und in diesem Text steht eine spannende Formulierung. In Vers 11, das ist so unten schon, da ist nicht mehr Grieche, nicht mehr Jude, Beschnittener, Unbeschnittener, Nicht-Grieches, Kind, Sklave, Freier, sondern alles in Christus. Also Paulus nimmt sich die Mühe, eine ganze Palette aufzuzählen von verschiedensten Menschen und sagt, das ist jetzt alles nebensächlich. Jetzt sind wir in Jesus eins. All die Schichten, die wir in unserer Gesellschaft haben, da wird ja auch geschichtet, oder sozial, kulturell, sprachlich und so weiter. Da gibt es so viele Schichten. Und in der Gemeinde sind diese Schichten aufgehoben. Das, was uns eint, ist Jesus. Und so finden Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft und Prägungen zusammen. Und dieses Einende, dass hier in diesem Text zum Vorschein kommt, zum Leuchten kommt, dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, sonst fangen wir wieder an zu schichten oder nur äußerlich zusammenzukommen. Nun, ja, ich steige einfach ein, was hier steht. Paulus schreibt, es ist ein neuer Abschnitt, merkt man sofort, wenn man den gesamten Zusammenhang liest. Vorher hat er über Irrlehren gesprochen und so, und das ist jetzt kein Thema mehr. Jetzt kommt er wirklich zum Wesentlichen und sagt, ihr seid mit Christus auferweckt. Das ist ein Begriff, der meint nicht, ja, du bist ein bisschen schläfrig und so, wach mal auf, sondern dieser Begriff auferweckt meint wirklich, ein Toter wird wieder lebendig. Das ist eine andere Nummer, oder? Ein Toten auferwecken. Das ist nicht das Gleiche, wie jemand, der ein bisschen schläft, dass er wieder wach wird. Und Paulus sagt, ihr seid. Also er meint hier nicht die zukünftige Auferstehung, die vor uns liegt, wenn wir einmal Abschied genommen haben, sondern er meint, das ist geschehen mit euch. Ihr seid von den Toten lebendig geworden. Er sagt, ja, das ist verborgen, euer Leben, Vers 3, ist verborgen mit Christus, aber es wird einmal offenbar. Und dann seid neue Menschen geworden, Vers 10, also wenn man das so miteinander verknüpft, merkt, er sagt, Gott, Jesus hat euch von den Toten auferweckt zu einem echten, wahren Leben, das ihr bis jetzt nicht gekannt habt. Ja, ihr habt gelebt, äußerlich als Menschen, aber das, was jetzt hier entstanden ist durch Jesus, ist etwas ganz Neues. Das hat er gewirkt. Das deckt sich mit anderen Aussagen. Er sagt, der Mensch ist eigentlich tot in der Schuld vor Gott und wird durch Jesus lebendig. Das, was Paulus hier schreibt, ist eigentlich die tiefste Erfahrung, die ein Mensch machen kann. Da müssen wir ein bisschen stehen bleiben. Gott schenkt uns sein göttliches Leben in uns. Das haben wir vorher nicht. Bei mir sind immer noch die Gedanken der Weihnachtspredigt, die drehen immer noch im Kopf. Also bei mir ist es so, dass ich wochenlang manchmal mit einem Text unterwegs bin, auch so heute, und dann dreht es einfach und kommen so Gedanken. Und die Weihnachtspredigt, ich habe euch aufgezeigt, das Wunder, das göttliches und menschliches Erbgut sich verschmolzen haben. Und Jesus als Gott und Mensch auf die Welt kam. Das war ganz etwas Neues. Er war Mensch, das war er vorher nicht. Gott war er, aber Mensch nicht. Und dann hat sich das Erbgut von Maria und das göttliche Erbgut durch den Heiligen Geist verschmolzen und es entstand etwas Einmaliges. Auch damals in der Verborgenheit, Maria, abgelegener Ort und so, nicht wirklich sichtbar, aber dieses unglaubliche Wunder. Und jetzt haben wir hier eigentlich wie das Gegenstück, genau das Gleiche, nur umgekehrt. Wir haben menschliches Erbgut, oder? Ganz klar, wir sind Menschen, haben ein natürliches Leben, aber wir haben von Natur aus kein göttliches Leben in uns. Und jetzt geschieht, was Paulus hier anspricht, in diesem Augenblick, wo ein Mensch zum Glauben kommt, geschieht das göttliches, ich sage jetzt mal ganz bewusst, Erbgut in unser Leben kommt und dieses neue Leben zeugt. Ihr staunt vielleicht ein bisschen über die Formulierung, aber ich bin im Johannesbrief auf eine Stelle gestoßen, wieder so eben Weihnachtspredigt, dieses Wunder der Zeugung. Und das habe ich jetzt ganz ehrlich gesagt das erste Mal so entdeckt. Johannesbriefe sind für mich sowieso sehr anspruchsvoll. Wage ich fast nicht darüber zu predigen. Ich lese sie zwar schon, aber ich habe immer eine Ehrfurcht. Und so bin ich auf diese Stelle gestoßen und dann steht dort etwas ganz Spezielles, eine ganz spezielle Formulierung. Jetzt müsst ihr einmal hinhören. Er sagt, also Johannes in 1. Johannes 3, Vers 9. Wer Gott zum Vater hat, lebt nicht mehr in der Sünde. Das ist das Thema von Johannes. Und jetzt kommt, weil das Erbgut seines Vaters jetzt in euch wirkt. Und wisst ihr, was dort im Griechischen steht, Erbgut? Sperma. Aha, also werden wir jetzt ganz tief hineingeführt, was Gott eigentlich wirkt, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Da kommt göttliches Leben in uns. Und jetzt ist die Frage, wie kommt es in uns? Also das ist jetzt wirklich unglaublich wichtig. Weil wenn man nur den Eindruck hat, es ist da, aber es ist nicht da. Oder einem ein falscher Weg beschrieben wird, so kommt das, aber das ist der falsche Weg. Das ist verheerend, absolut verheerend. Und deshalb zeigt die Bibel, ich sage es einmal, messerscharf auf, wie dieses Leben, dieses göttliche Leben in unser Leben kommt. Nämlich durch das hundertprozentige Vertrauen auf Jesus und seine Erlösung. Nicht durch ein Ritual oder Sakrament, nicht durch Werke, nicht durch Vererbung oder was auch immer, sondern da ist die Bibel dann ganz klar. Und das ist ja die gemeinsame Erfahrung, die uns hier als Gemeinde eint, weil wir sagen, nein, wir kommen hier zusammen, weil man persönlich zum Glauben kommt, persönlich dieses Vertrauen Jesus schenkt. Und das ist schon die wichtigste Frage ist eigentlich, habe ich das erlebt? Ist dieses göttliche Leben in mir? Das ist, wenn ich von dieser Welt Abschied nehme, die entscheidende Frage. Alles andere ist dann irgendwie, was ist die Frage? Habe ich dieses Leben? Also Paulus, was hier steht, und ganz einfach formuliert, ihr seid mit Christus auferweckt, also lebendig geworden. Das hat Jesus getan. Und jetzt schreibt er, weil das so ist, dieses neue Leben, das Gott jetzt in uns geschenkt hat, das bewirkt auch etwas Neues. Oder? Also es wäre ja völlig unlogisch, wenn wir gleich bleiben. Also das kann es doch nicht sein, oder? Da geschieht doch etwas. Und das braucht Nahrung. Und deshalb sagt er, weil das so ist, so sucht, was droben ist, Christus sitzen zur Rechten Gottes. Und dann noch einmal, trachtet nach dem, was oben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Ich würde jetzt zurückfragen und sagen, lieber Paulus, das schreibst du so. Wir sollen einfach wirklich uns konzentrieren, was oben ist, also auf Jesus ausgerichtet und nicht. Und er braucht hier ein Wort, auf Erden ist, da schreibt er nicht der Kosmos, also mehr das so die unsichtbare böse Welt, sondern Erden meint das mehr das, einfach das Natürliche, das, was wir sehen im Alltag. Und ich frage jetzt zurück, Paulus, sag einmal, kannst du dir vorstellen, wie schwierig das für uns ist im 21. Jahrhundert in der westlichen Welt? Du hast es schon leicht gehabt. Was hast du dann gesehen, als du das geschrieben hast? Ja, die Gefängnismauern, oder? Was hast du gesehen noch? Ja, die missmutigen Wärter. Und sonst noch? Ja, das dürftige Essen, das war natürlich nicht Gourmet. Ja, und sonst noch? Ja, das Strohlager. Also Paulus, ich verstehe dich, das ist so einfach in dieser Situation zu sagen, schaut nicht auf das, was vor Augen ist. Schaut auf Jesus. Aber wir heute, wir haben es schon viel schwerer. Und Paulus würde uns sagen, ich war nur Werkzeug, das habe ich nicht selber herausgefunden. Das hat Gott mir aufgetragen. Für alle Generationen, für alle Christen in jeder Lebenssituation. Aber mir ist das ganz klar, wir haben natürlich, ihr wisst ja selber, was wir für Augen haben, oder? Jeden Tag unglaublich viel Glanz. Bildschirm, Schaufenster und. Steht uns vor Augen. Aber ich glaube, dieser Text gilt trotzdem. Also, dass das uns nicht total gefangen nimmt, dass das nicht einfach unser Leben prägt, unser ganzes Leben bestimmt, diese äußeren materiellen Dinge, da muss uns das, was Jesus für uns getan hat, dieser Blick nach oben einfach größer sein. Das muss heller sein. Sonst schauen wir nicht nach oben, oder? Wenn das nur so, ja, der Glaube, das ist, kommt dann irgendwann noch vielleicht und so, aber es ist ein bisschen, ich will jetzt leben, ich will jetzt dieses Leben genießen. Dann will ich nie nach oben schauen. Aber wenn bewusst wird, was Jesus getan hat, was das beinhaltet, wenn Paulus dann schreibt, schaut, es ist jetzt noch verborgen, ich sehe es euch ja jetzt nicht einfach so gerade am Gesicht an, oder? Aber das wird einmal, Vers 10, offenbar werden. Und ihr werdet Jesus gleich sein, nach der Erkenntnis des Ebenbildes dessen, der uns geschaffen hat. Also, boah, das wird einmal leuchten. Ja, dieser Blick nach oben, wir brauchen ihn. Und für mich ist schon immer die Frage, wie kann ich das verwirklichen? Also ich möchte das ernst nehmen, aber ich habe auch viele Dinge, die vor Augen stehen, oder? Und dann kam ich auf eine Idee, die möchte ich euch so sagen. Ich versuche im Alltag ab und zu eine Brille aufzusetzen. Also nur so gedanklich. Eine Spezialbrille. Und wenn ich diese Welt durch diese Brille sehe, ein neues Auto, ein neues elektronisches Gerät und was da alles eben glänzt und strahlt und so, dann wandelt diese Brille das, was so glänzt, um und dann sehe ich diese Dinge schon auf der Müllhalde. Ja, so ist es doch, oder? Das ist alles total vergänglich. das ist nichts Bleibendes. Und dann verliert es, glaube ich, schon ein Stück Glanz. Und denke, ah, es gibt aber wirklich das Bleibende. Und das ist wichtiger und das ist schöner. Also da brauchen wir auch einander, weil dieses neue Leben Nahrung braucht. Auch in der Begegnung, in der Gemeinde. Und ich denke, ja, dieser Blick nach oben, die Bibel lesen, Gemeinde, aber das ist nicht alles. Das ist sicher unentbehrlich, absolut unentbehrlich. Aber im Alltag einfach so durch den Alltag zu gehen und immer wieder erinnert werden, boah, mein Leben, es ist von Jesus. Das ist auch vieles ein Geschenk, was ich haben darf, also, dass Jesus wirklich in meinem Alltag noch viel mehr gegenwärtig ist. Deshalb brauchen wir auch diese Tankstellen dann, Gemeinde, auch das persönliche Bibellesen. Paulus schließt ja dann diesen Abschnitt ab mit: Lasst das Wort von Jesus Christus reichlich unter euch wohnen. Das will ich aber heute nicht mehr. Das ist so eine wichtige Aussage, da müssen wir später einmal speziell darauf kommen. Aber es zeigt, ja, es braucht Nahrung. Und jetzt entwickelt Paulus dieses Neue in diesem Text und sagt, ja, das neue Leben kommt nun zum Ausdruck. Hier in einem Gottesdienst war mal eine Frage aufgetaucht im Nachgang. Die Frage lautete, sind wir jetzt eigentlich als Gläubige noch Sünder? Wir sündigen ja immer auch noch. Oder sind wir jetzt neue Menschen? Wie ist das eigentlich? Hier in diesem Text wird uns die Antwort gegeben. Wir haben durch Jesus eine neue Natur. Das ist das Erste, was ich sage. Was bin ich als Christ? Ich habe eine neue Natur bekommen. Aber die alte Natur, die ist noch da. Und jetzt lässt Paulus in diesem Text zwei Bilder übereinander fließen. So. Auf der einen Seite halt die alte Natur für gestorben und lass dem neuen Leben Raum. Und das zweite Bild, also eben gestorben und leben. Und das zweite Bild, das hier zum Ausdruck kommt, zum Beispiel Vers 9, belügt einander nicht, ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen, Vers 10, und den neuen angezogen. Also das Bild Leben, Tod. Und das zweite Bild ablegen und anziehen. Diese beiden Bilder fließen jetzt ineinander in diesem Text. Und es ist schon, er sagt, ja, Vers 5, tötet nun die Glieder, die fern sind. Und dann kommt eine ganze Palette von wirklich sehr unschönen Dingen. Unzucht, Unreinheit, schädliche Leidenschaft, schändliche Leidenschaft, böse Begierden, Habsucht. Sagt, tötet sie. Steht hier, ich bin darüber gestolpert. Gesagt, wie macht man das im Alltag? Wenn so etwas im Anzug ist oder immer noch irgendwo in meinem Leben immer noch Raum findet, wie geht man dagegen an? Hier hat man fast den Eindruck, wenn man so das liest, tötet. Ja, am besten, wir hätten so eine geistliche Pistole, oder? Also eine, und dann, wenn da etwas ist, das uns nicht gefällt und uns verführt, können wir das abschießen, oder so. Eine geistliche Pistole, dass der Text eben tötet, aber es gibt sie nicht, diese Pistole. So ein bisschen einfach so wie ein Trick, einfach wir sagen schnell einen Bibelvers aus oder wir machen ein Ritual oder die, und die einfach so und dann ist das weg. Das gibt es nicht. Es steht hier eigentlich auch nicht, wir sollten diese alte Natur ermorden. Es gibt zwei Begriffe, das eine ist eben töten, jemand mit dem Schwert umbringen, das ist ein aktiver Vorgang. Und der zweite Begriff, und der steht hier, meint, jemand ist gestorben, der ist tot. Und dieser Begriff steht hier, Nekron, haltet die alte Natur für gestorben. Die ist aber noch da. Und das Dumme ist, die will immer wieder lebendig werden. Die meldet immer wieder ihre Bedürfnisse an. Und Paulus sagt, schaut einmal, das ist ein Vorgang innerlicher Verbindung mit Jesus. Ablegen, für gestorben halten und anziehen. Also man kann das nur ablegen, wenn man das Neue anzieht. Das Neue, das muss dann wirklich Raum finden. Und wenn wir begeistert sind von diesem Neuen, dann können wir das Alte auch ablegen. Und wenn jetzt das gegenüberstellen, schaut einmal hier in diesem Text. Paulus braucht sehr viele Worte. Ich kann gar nicht auf alles eingehen. Ihr dürft das gerne zu Hause einmal so anmalen. Mein Blatt sieht dann so aus, oder? Ein bisschen bemalt, dieser Text. Und dann ist mir aufgefallen, Paulus braucht viele Worte, um das Negative aufzuzeigen. Ich habe einiges gelesen, den alten Menschen belügt den anderen nicht. Dann Vers 8, Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte. Schauen wir das einmal so einfach als wie ein Teich an oder so. Boah, stinkiger, ekelhafte Masse, die da ist. Das ist die alte Natur. Und jetzt das Neue. Das Neue, das Paulus hier zum Ausdruck bringt, das tönt fast zu schön. Fast zu schön. Ab Vers 12 zieht an als Gottes Heilige, Auserwählte, Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Ertragt einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Und über alles zieht an die Liebe, das Band der Vollkommenheit. Übrigens, Vers 13, einer dem anderen oder untereinander macht klar, das kann man nur in der Gemeinschaft leben, oder? Alleine als Christ einfach so isoliert, das geht gar nicht. Also das ist wirklich, Paulus denkt hier an Gemeinschaft, an ein Miteinander. Aber dann zählt er das auf und wenn man das so liest, dann denkt man, wow, schon schön, oder? Dieser Teich hier, der einfach so etwas Schönes ist an Lebensqualität und denke ich, woher kommt eigentlich unsere Motivation, jetzt Jesus nachzufolgen, diesem neuen Leben Raum zu geben? Das ist auch eine Bewährung, das ist ein Kampf. Eben, es gibt nicht diesen Trick, oder, wo man einfach den Abzug ziehen kann und das ist gelöst. Eine Bewährung, die Jesus uns zumutet, wo unsere Treue gefordert wird. Aber was ist die Motivation, wenn ich denke, das, was wir ablegen hier in diesem Text, ist nicht das, was unser Leben glücklich macht. Oder machen schandbare Worte glücklich. Neid, Lüge, was hier alles und so weiter, was da aufgeht, Zorn, Grimm, Lästerung, das macht doch nicht glücklich, oder? Das ist doch keine Lebensqualität. Und das finde ich das Schöne in diesem Text und ich wünschte, dass es uns so richtig aufleuchtet. Boah, wir legen ja nicht etwas Gutes ab und denken, schade, hätte es gerne behalten. Nein, wir legen etwas ab, das uns eigentlich gar nicht glücklich macht, das so viel im Leben zerstört. Und ziehen an, was uns beschenkt. Ist nicht schön? Das ziehen wir an. Das ermöglicht Jesus uns. Etwas Schönes, etwas Neues, etwas Gutes. Denke, wenn man das in der Ehe leben kann, in der Familie leben kann, in der Gemeinde leben kann. Wow. Mir scheint, das ist, wenn Paulus hier schreibt, Jesus hat ein neues Leben in euch gezeugt, also auferweckt. Das wird einmal in der Herrlichkeit offenbar. Aber mir scheint, hier ist schon ein bisschen der Vorhimmel, oder? Das wir erleben dürfen. Und wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, hat Jesus uns hier ein Zeichen gesetzt. Und es ist ja spannend, dass es ein Zeichen ist, das ganz zentral auf seinen Tod am Kreuz hinweist. Ich gefragt, hätte Jesus nicht auch ein anderes Zeichen geben können, zum Beispiel, das uns ermahnt, so irgendetwas Ermahnendes. Das gibt es natürlich auch in der Bibel, das ist völlig klar, aber hier ist ein ganz spezielles Zeichen. Im Abendmahl, das uns vor Augen führt, schaut einmal. Der Preis für dieses Schöne habe ich bezahlt. Und deshalb ist es nicht gleichgültig, wie wir mit dem Angebot Gottes umgehen. Deshalb ist in diesem Text auch davon die Rede, dass Gott zornig ist über die Sünde, über dieses Verhalten. Weil er den höchsten Preis bezahlt hat. Weil er so etwas Schönes für uns ermöglicht. Und dann ist es natürlich zutiefst verletzend, wenn wir sagen, das ist mir doch völlig egal, das brauche ich nicht. Und so wird uns das vor Augen geführt. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt das Abendmahl miteinander feiern. Einfach dieser Blick nach oben gerichtet. Roland wird es einleiten, sicher noch ein paar Gedanken dazu sagen. Und dass wir eine Zeit haben, wo wir einfach diese Gedanken in uns verinnerlichen. Auch dieses riesige Geschenk, das Erbgut Gottes, wo wir zum Glauben gekommen sind, hat in uns Einzug gehalten. Bist du dir bewusst, was für ein Wunder das ist? Roland, darf ich dich bitten?